ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen am späteren Sonntagabend. Zwar findet der Gipfel der 7 Wirtschaftsmächte im französischen Thermalkurort Evian statt. Die Proteste gegen das G7-Treffen allerdings gab es heute im nur 45 Kilometer entfernten Genf. Zum Leidwesen der Schweizer, die in Evian nicht mit am Tisch sitzen, aber einen beträchtlichen Teil der Vorbereitungen zu tragen haben. Frankreich hatte nämlich ein Protestverbot verhängt. So kamen Zehntausende im grenznahen Schweizer Genf zusammen, um an einem Marsch gegen die Politik der G7 teilzunehmen. Am Abend kam es dabei zu Ausschreitungen. Stefanie Dott und Paul Jens berichten.
Das ARD-Team nimmt gerade ein Gespräch mit einem Demo-Teilnehmer auf. Da wird die Situation zu gefährlich. Friedliche Teilnehmer, Presse und auch Polizei müssen sich zurückziehen. Dann fliegen Steine in Richtung der Sicherheitskräfte. Die Proteste gegen den G7-Gipfel eskalieren in Genf. Wie befürchtet. Ein Tesla brennt am Straßenrand, Schaufensterfassaden werden trotz Holzschutz zerstört und die Einsatzkräfte mit Feuerwerk und Pyrotechnik attackiert. Diese antworten mit Tränengas und Wasserwerfern. Für die Eskalation machen die Sicherheitsbehörden den sogenannten Schwarzen Block verantwortlich. Die Gewalt, was ich davon halte, ich will sie nicht normalisieren, aber ich kann es nachvollziehen. Die Polizei sollte in der Lage sein, die Leute vom Black Bloc wegzuschicken. Man sollte ihnen nicht erlauben, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Und das lässt sich ganz einfach entscheiden. Man sieht sie und kann ihnen direkt sagen, ihr dürft nicht auf diese Straße. Ihr dürft euch nicht einschleusen, denn genau das tun sie. Sie schleusen sich unter die wunderbaren Menschen ein, die hier versuchen, eine bessere Welt für uns alle zu schaffen. So wie die Proteste mittags angefangen hatten. Die rund 20.000 Demonstrierenden zogen weitgehend friedlich durch die Stadt mit antikapitalistischen und antiimperialistischen Slogans. Ein buntes Bündnis aus 60 Organisationen hatte zu dem Protest aufgerufen und sich hinter dem Motto No G7 versammelt.
Und die G7 wollen einfach nur die Reichsten miteinander diskutieren, wo keine Transparenz herrscht, keine Partizipation. Da sehe ich einfach keine Legitimation dahinter.
In Genf landen die Staatsoberhäupter nur. Der eigentliche Gipfel findet rund 40 Kilometer entfernt statt im französischen Evian. Auch hier gibt es heute schon Protest, wenn auch in ganz anderer Form. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam kritisiert, dass viele wichtige Themen bei dem Treffen überhaupt keine Rolle spielten. Wir erleben das heißeste Jahr unserer Geschichte, das jedoch zweifellos eines der kühlsten unserer Zukunft sein wird. Und mit den Hauptverantwortlichen für diese Situation spricht man nicht über das Klima. Für uns ist das nicht akzeptabel, denn die anderen Länder und die G6 können an diesen Fragen arbeiten und versuchen, bestimmte Dinge durchzusetzen. Man muss nicht allen Entscheidungen und Launen von Donald Trump nachgeben. Morgen beginnt der G7-Gipfel. Bis dahin werden vor allem die Bilder der eskalierenden Gewalt in Genf in Erinnerung bleiben.
Gudrun Engel ist in der Nähe von Evian. Gudrun, es gibt große Proteste gegen das Treffen, aber so richtig friedlich wird es bei dem G7-Gipfel selbst wahrscheinlich auch nicht, oder?
Naja, es ist tatsächlich jetzt der Versuch zu beweisen, dass die großen westlichen Wirtschaftsdemokratien noch zusammenarbeiten können. Aber in Wahrheit ist es ehrlicherweise ein bisschen so, wie wenn der fiese Erbonkel sich an Weihnachten ankündigt und alle gute Miene zum bösen Spiel machen. Denn Donald Trump hat im Vorfeld hier allen anderen Staats- und Regierungschefs mehr oder weniger schon ans Schienbein getreten. Dem Gastgeber Macron, weil er sagt, der steht eh nicht mehr zur Wahl, der ist eine lahme Ente, mit dem muss ich gar nicht mehr reden. Keir Starmer, sein engster Verbündeter, der Brite, der ihm aber nicht geholfen hat im Irankrieg, wie er das erwartet hat, auf den er sauer ist. Gleiches gilt für den Kanzler, der ja gesagt hat, die USA hätten keine Strategie im Irankrieg und der damit in Ungnade gefallen ist. Seine Freundin Giorgia Meloni aus Italien, die den Papst verteidigt hat in dieser Debatte und seitdem nicht mehr ganz oben auf seiner Liste steht. Der Kanadier, den er eigentlich als 51. Staat komplett schlucken will, und über die Japanerin hat er im Oval Office auch schon respektlose Witze gemacht. All das sind keine guten Vorzeichen, aber es gibt viele Themen, die sie besprechen müssten. KI, die Wirtschaftssituation, den Krieg im Iran, den Krieg in der Ukraine und seltene Erden. Wir müssen einfach gucken, wie weit sie da kommen.
Dann gucken wir mal auf den Krieg in Iran. US-Präsident Trump kommt also morgen, sein Ziel ja vorher noch, eine Absichtserklärung mit Iran für ein Friedensabkommen. Was hörst du da?
Ja, vor wenigen Minuten hat Donald Trump einen Durchbruch verkündet auf seinem Online-Dienst True Social. Und auch der Verhandlungsführer, der pakistanische Premier, hat geschrieben, man habe jetzt einen Verhandlungserfolg erreicht. Es sei noch nichts unterschrieben, aber man habe eine Absichtserklärung zwischen beiden Staaten, den USA und dem Iran, in dem es darum gehen soll, dass eben die Straße von Hormuz mit sofortiger Wirkung wieder frei ist und dass sämtliche Kampfhandlungen sofort eingestellt werden. Das bestätigen sie also beide. Eine Unterschrift gibt es nicht, aber die soll am kommenden Freitag in der Schweiz erfolgen, nur wenige Kilometer von hier.
Vielen Dank, Gudrun, für diese Informationen. Und wir schauen weiter zu Gabriele Dunkel, unserer Korrespondentin für den Iran. Sie beobachtet die Lage aus Istanbul. Gabriele, was hörst du aus dem Iran?
Also zu diesen neuerlichen Entwicklungen hört man aus dem Iran noch nichts Offizielles. Es läuft im Staatsfernsehen ein Banner. Unten wird es eingeblendet, dass es zu einer Einigung gekommen worden sein soll. Aber eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Es gab bis vor einer Stunde noch massive Drohungen seitens Iran gegenüber Israel. Es gab einen politischen Berater des obersten religiösen Führers, die besagte, die Stunde Null sei gekommen. Die Abschusseinrichtungen würden aktiviert werden. Es gab doch massive Drohungen und man hat gesagt, man würde Libanon verteidigen und man würde dann Israel auch angreifen. Obwohl die Zeichen gestern doch recht positiv waren, es gab sehr viel Zuversicht aus Teheran. Araghchi, der Außenminister, hat gestern auch gesagt, man stünde einem Abkommen so nahe wie noch nie. Und auch Pezeshkian, der Präsident des Iran, hat heute gesagt, der oberste nationale Sicherheitsrat hätte den Verhandlungen mit den USA zugestimmt. Also die Anzeichen gestern waren positiv, heute zwischendrin mal wieder sehr negativ und auf Eskalation. Aber mittlerweile, so wie es scheint, ist man zu einem Abkommen gekommen.
Was ist denn bislang über die Inhalte eines Abkommens bekannt?
Gudrun hat es eben gerade schon erwähnt, also die Einstellung jeglicher Kampfhandlungen ist eine Prämisse, die drinsteht. Das ist nicht nur, dass die Kampfhandlungen, was den Iran angeht, sondern auch den Libanon. Der im Iran war das immer schon sehr wichtig und war immer schon mit ein Hauptpunkt, dass jegliche Kampfhandlungen auch im Libanon aufhören, dass Israel aufhört, den Libanon aus ihrer Sicht anzugreifen. Die Straße von Hormuz soll wieder geöffnet werden. Das heißt, auch die US-Amerikaner sollen die Blockade der Seehäfen aufgeben. Wie dann die Straße, die Schifffahrt auf der Straße dann aussieht, das sagen die Iraner, die wird nie wieder so sein wie zuvor. Es werde eine Gebühr erhoben werden, zusammen mit dem Oman. Das heißt, zu dem Zustand, wie es vor dem Krieg war, wird man nicht zurückkommen. Und über das Nuklearprogramm, das ist ja der Hauptknackpunkt zwischen den Amerikanern und den Iranern. Darüber werde man aber erst im zweiten Schritt reden. Also nachdem das Rahmenabkommen, also dieses Memorandum of Understanding unterschrieben ist, soll man dann im nächsten Schritt innerhalb der nächsten 60 Tage über dieses Nuklearprogramm sprechen und da zu einer Einigung kommen.
Vielen Dank, Gabriele Dunkel, für die Informationen zu dieser Stunde. Danke nach Istanbul. Ja, bevor Trump losfliegt Richtung Evian und G7, feiert er erstmal in Washington seinen Geburtstag. Der Käfig ist schon aufgebaut auf dem Südrasen des Weißen Hauses. Dort soll dann in den kommenden Stunden dem US-Präsidenten ein Geburtstagswunsch erfüllt werden. Er hält es, wie er sagt, für die großartigste Show der Welt, wenn sich an seinem 80. Geburtstag zwei halbnackte, muskelbepackte Männer bei einem Käfigkampf duellieren. Es mag für den Präsidenten sprechen, dass er persönliche Leidenschaften auf diese Weise mit der ganzen Welt teilt. Und es erzählt viel über den mächtigsten Politiker der Welt aus Washington, Katharina Fuß.
Fäuste, Ellbogen, Blut. Zwei Kämpfer im Käfig, nur wenige Sekunden entscheiden über Sieg oder Niederlage. Heute kommen die Kämpfe der Ultimate Fighting Championship an einen Ort, an dem sonst Staatsempfänge stattfinden, auf den Rasen des Weißen Hauses. Eingeladen von dem Präsidenten selbst, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Er liebt das Spektakel und sitzt als Fan der UFC-Fights oft direkt am Käfig. Die Kämpfe vor dem Weißen Haus kündigte Trump im Mai als historisch an.
Das wird ein einzigartiges UFC-Event. Direkt hier auf dem Südrasen werden wir die Arena aufstellen.
Und das Spektakel beginnt schon vor dem ersten Kampf. Vor dem Lincoln Memorial präsentieren sich die UFC-Fighter und lassen die Muskeln spielen. Ein Tag vor dem Kampf, das traditionelle Wiegen. Die UFC-Kämpfe sind offiziell Teil der 250-Jahr-Feier der USA. Doch Kritiker sagen, die Bühne dient vor allem dem US-Präsidenten.
Trump ist ein bösartiger Narzisst. Alles dreht sich um ihn. Das ist nicht wirklich eine Feier zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung. Es findet an Trumps Geburtstag statt.
Eine aktuelle Umfrage zeigt, nur ein kleiner Teil der US-Amerikaner findet es richtig, dass an Trumps Geburtstag Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus stattfinden. Viele stehen der Veranstaltung skeptisch gegenüber. Die UFC-Fans, die extra für das Event angereist sind, sehen das größtenteils anders.
Er wird einfach einen schönen Geburtstag mit ein paar Freunden und Leuten, die er eingeladen hat, feiern und den Fans dabei eine großartige Show bieten. Wahnsinn. Und wir haben zwei Meisterschaftskämpfe. Geschichte. Genau hier und wir sind dabei. Es ist der Geburtstag des Landes. Es mag heute sein Geburtstag sein, aber es ist für das Land und nicht für eine einzelne Person.
Für die einen ein großes Spektakel für das Land, für die anderen eine politische Inszenierung rund um Donald Trump. Mit den Käfigkämpfen starten die USA in ihre Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum. Wenn in gut zwei Stunden vor dem Weißen Haus gekämpft wird, finden Gegenprogramme statt. Im Mittelpunkt steht ein Konzert in New York mit bekannten US-Stars wie Patti Smith und Bette Midler. Die No-Kings-Bewegung ruft erneut zu Protesten gegen den US-Präsidenten auf.
Und wir bleiben in den USA, genauer gesagt bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dort war der Gegner im ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Abend mit Curaçao ein krasser Außenseiter. WM-Neuling und bevölkerungsmäßig das kleinste Land, das sich je für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Aber würde das DFB-Team seine vermeintliche Überlegenheit auch auf den Platz bringen oder sich eher schwer tun? Kann man nicht sagen. Der Auftakt eindeutig geglückt, Sven Kaulbars.
Dankeschön, gut gemacht. Sie haben einen vorzüglichen Eindruck hinterlassen. Erstmals seit 2014 gewinnt die deutsche Mannschaft wieder ein WM-Auftaktspiel deutlich. 7:1. Und er, Felix Metscher, eröffnet früh, bereits in der 6. Spielminute, das, nennen wir es mal, Spektakel. Zick, zack, bumm. 1:0, Felix Metscher. Ein einfacher Doppelpass mit Florian Wirtz. Sieht einfach aus, hört sich einfach an.
Ich hatte ein sehr gutes Gefühl heute und ich freue mich.
Kurz, knapp, knackig. Kommt Curaçao wieder ins Spiel. Die blaue Welle stiftet Verwirrung. Diverse deutsche Klärungsabsichten gehen ins Leere. Und Livano Comencia verzückt Curaçao. Der Schuss von Joshua Kimmich leicht abgefälscht. Der Torwart greift daneben.
Ja, wenn er nicht abgefälscht wird, dann habe ich ihn. Leider war es so, dass der Jo dann ihn berührt hat und ich hätte ihn gern gehalten.
Neuers Laune bessert sich, weil der Kollege Nico Schlotterbeck mal die Mucki spielen lässt. In der 38. Spielminute mit dem Kopf. Wieder alles in der Reihe. Die DFB-Elf führt und baut diese aus. Foul im Strafraum an Felix Metscher. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelt Kai Havertz den Elfmeter zum 3:1. 69 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Kimmich entdeckt Musiala und Jamal Musiala erhöht auf 4:1. Und im Folgenden wird es dann richtig unangenehm für den WM-Neuling. Die 68. Spielminute. Natalien Braun trifft zum 5. deutschen Treffer. Pfiffig vorbereitet von Dennis Undaf, gerade eingewechselt. Frische Leute kommen von der Bank und fügen sich nahtlos ein. Einmal quer durch den Strafraum. Curaçao überfordert. Es trifft Dennis Undaf zum 6:1. Und dieser Undaf schickt in der 88. Minute Kai Havertz auf die Reise. Gnadenlos 7:1. 2014 gab es schon mal ein 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien. Diesmal ist es Curaçao.
Generell ist das ein Top-Ergebnis für uns. Ein gutes Spiel, ein guter Start in der WM. Und daraus sollten wir natürlich auch einfach viel Energie und Kraft tanken.
Für die weiteren Aufgaben. Die Elfenbeinküste, Ecuador. Eine deutliche Botschaft an die kommenden Gegner.
Den europäischen Fans dieser Fußball-Weltmeisterschaft wird mit den Anstoßzeiten ja doch einiges abverlangt. Spiele, die mitten in der Nacht beginnen oder auch am frühen Morgen. Für eingefleischte Fußballverehrer aber keineswegs ein Problem. Das gilt ganz besonders für die Fans der Türkei. Ihre Mannschaft ist nach vielen Jahren endlich wieder zurück auf der größten Bühne dieses Sports. Und heute früh versammelten sich Fans zum Beispiel im antiken Theater in Antofellos in der Nähe von Antalya. Und auch in Deutschland haben viele Anhänger der türkischen Nationalmannschaft sich heute den Wecker gestellt. Jens Eberl zeigt, wie groß schon früh am Morgen das Fußballfieber sein kann.
5.30 Uhr. Das Spiel hat noch gar nicht begonnen und schon gibt es den ersten Autokorso. In der Kölner Innenstadt wissen die Nachbarn schnell, an diesem Sonntagmorgen spielt die Türkei. Die türkischen Fans feiern schon. Sie sind ja auch der Favorit gegen Australien. Kurz nach Anpfiff um 6 wird es dann deutlich ruhiger. Diese Kneipe hat extra für das Spiel aufgemacht. Die einen kämpfen noch mit der Uhrzeit, bei den anderen ist die Anspannung zu spüren. Schließlich ist es das erste WM-Spiel der Türken seit 24 Jahren. Ein guter Grund, um so früh aufzustehen. Dann, nach 27 Minuten, beginnt aber der türkische WM-Albtraum. 1:0 für Australien. So geht es auch in die Halbzeitpause. Hoffnung verlieren kommt aber nicht in Frage. Keine Müdigkeit, kurz vor 7. Die Fans feiern fröhlich in den Morgen, jetzt erst recht.
Wir machen das schon.
Wir machen das Unmögliche möglich.
Ja, genau.
Ist zwar noch, wir verlieren zwar gerade, wir werden das aber auf jeden Fall noch aufholen. Ja! Ja!
Doch die zweite Halbzeit ist für die türkischen Fans auch eher ein Aufreger. In der 75. Minute das 2:0 für Australien. Für die Türkei ein krasser Fehlstart statt Höhenflug.
Also uns geht's, glaube ich, allen nicht so gut. Ja, wir haben mehr erwartet, aber was soll's. Vielleicht die nächsten Spiele.
Wird nichts mit feiern, aber man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir sollten immer ein bisschen runterkommen. Okay, wir sind jetzt in der WM, alles schön gut, aber wir müssen erstmal die Spiele gewinnen. Auf dem Papier sind wir immer Favorit, vor allem jetzt in der jetzigen Gruppe. Aber die Spiele gewinnt man auf dem Spielfeld.
Ich bin ein bisschen traurig, weil wir haben es jetzt seit 24 Jahren in die WM erstmal geschafft. Und jetzt verlieren wir gegen Australien. Ich sage jetzt nicht, dass Australien schlecht ist, aber sie sind auch nicht der Besten.
Trotzdem noch einmal jubeln, vielleicht auch als Vorbereitung für das Spiel gegen Paraguay am Samstag. Dann noch eine Stunde früher um 5 Uhr. Der große Autokorso fällt an diesem Morgen aber aus. Einmal durchwischen statt Hubkonzert und die Nachbarn können wieder ins Bett gehen.
Na, guten Morgen. So, und zum Ende dieser Woche noch der Blick auf die Wetteraussichten für die neue mit Sven. Neue Woche, neues Glück?
Ja, neue Woche, neues Glück in Sachen Wetter, aber große Hitze. Und ich weiß jetzt schon, dass viele sagen würden, ach, so viel hätte es jetzt auch nicht gebraucht, auch wenn die Zeit zum Schluss ja eine durchaus kühle war und viele gesagt haben, jetzt könnte der Sommer mal ein bisschen kommen, obwohl er ja nach dem Kalender erst am 21. um 10.24 Uhr anfängt. Das ist für die nächste Woche die Abweichung der durchschnittlichen, also über den ganzen Tag gemittelten Temperaturen vom langjährigen Mittel. Und man sieht hier die große Hitze über Frankreich, teilweise 6 bis 10 Grad höher temperiert, als wir normal erwarten dürften. Und im Südwesten Deutschlands sind es 3 bis 6 Grad, nach Nordosten etwas weniger. Und das heißt übersetzt, dass in Frankreich am Freitag örtlich 39 Grad möglich sind. Und diese Luft kommt ziemlich präzise zu uns. Frankfurt am Main-Trend haben wir vorbereitet. Und Sie sehen hier, wie es hochgeht. 35 bis 37 Grad sind da drin Richtung nächstes Wochenende. Und ich weiß, das ist vielen zu viel, mir auch. So, jetzt gucken wir in die kommende Nacht. Noch ein paar Schauer und Wolken, die von Norden wieder reindrücken. Da sind die Tiefs noch aktiv. In der Mitte, nach Süden wandern, gibt es große Wolkenlücken. Deswegen dann, und morgen Nachmittag übrigens, um das auch noch zu sagen, lösen sich die Wolken mehr und mehr auf. Es wird sonniger werden. In der Nacht in der Mitte nur 7 bis 9 Grad, sonst 10 bis 13. Das sind die Werte von morgen früh und morgen Nachmittag im Südwesten 23 bis 27. Hier also Sommer für die meisten 17 bis 22, im Norden 14 bis 16. Dienstag schwülwarme Luft, teilweise Regen, ganz dampfig. Und Mittwoch kommt dann von Süden die Hitze zu uns.
Also jetzt noch mal schön durchatmen in der kühlen Luft. Ne? Danke, Sven.
Unbedingt, unbedingt. Komm, lass uns das machen.
Das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit Fußball, dem WM-Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador. Und morgen begrüßt sie dann hier Ingo Zamperoni. Machen Sie es gut.